Stellt euch mal folgende Szene vor. Da ist ein Mann mit einem schweren Rucksack und er klingelt an der Haustür seines Freundes und der Freund öffnet die Tür, freut sich, seinen Freund zu sehen, will ihn willkommen heißen, aber der Mann hat den Blick gesenkt, guckt nur auf den Boden und er kippt seinen gesamten Rucksack dem Freund vor die Füße auf die Schwelle direkt. Müll, Steine, Dreckbrocken, alles kullert so um die Füße auf die Schwelle. Und der Mann setzt seinen Rucksack wieder auf und wendet sich ab und geht wieder seiner Wege. Und er weiß, er hat an der richtigen Haustür geklingelt. Er weiß, sein Freund wird sich kümmern um alles, was er abgeladen hat. Und er weiß, es werden wieder neue Sachen in seinen Rucksack kommen. Er wird neue Sachen sammeln, andere werden ihm Sachen geben. Und er weiß, er wird wiederkommen zu seinem Freund. Und das ist so der Lauf der Dinge. Schnitt. Stellt euch mal folgende andere Szene dazu im Gegensatz vor. Beginnt genauso. Ein Mann mit einem schweren Rucksack, Blick gesenkt. Er klingelt an der Haustür seines Freundes. Sein Freund öffnet, breitet die Arme aus, freut sich, ihn zu sehen. Und der Mann schaut hoch und schaut seinem Freund in die Augen. Und er spürt, boah, ist gut hier zu sein. Und der Freund sagt, boah, du trägst einen schweren Rucksack, komm, setz den ab, stell den erstmal hier ins Treppenhaus, komm doch rein. Und sie umarmen sich, er stellt den Rucksack ab, sie umarmen sich, er kommt rein und er sieht diese Wohnung, wo der Freund wohnt und er staunt, wie groß das ist, weil von außen wirkte das wie so ein ganz normales Haus und innen merkt er, boah, das ist so groß hier drin und so schön und so warm und so gemütlich. Ein guter Duft, eine tolle Atmosphäre. Je mehr er sich umschaut, desto mehr Wunderbares entdeckt er. Er schaut seinen Freund an und er spürt einfach, boah, ich bin so geliebt hier. Ich bin so willkommen. Es ist so gut, dass ich jetzt hier bin. Und er ist so dankbar über seinen Freund, dass der Freund sich so viel Zeit nimmt, dass er da ist. Erstaunt, was für einen tollen, kräftigen, guten Freund er hat. Und er spürt, boah, ich bin zu Hause hier. Ich darf hier sein. Und der Freund bittet ihn, komm, setz dich doch aufs Sofa. Vielleicht setzen sie sich hin, vielleicht vor den Kamin. Vielleicht legt er einfach seinen Kopf an die Schulter seines Freundes. Vielleicht hört er seinen Herzschlag. Vielleicht laufen Tränen, weil es einfach so gut ist, hier zu sein. Vielleicht, ja, reden sie viel und irgendwann sagt der Freund, Mensch, du hast doch einen Rucksack mitgebracht. Magst du mir zeigen, was drin ist? Und Stück für Stück holen sie Sachen aus dem Rucksack, Steine, Dreckbrocken, alles, was drin ist. Und der Freund kümmert sich drum. Und irgendwann wird es Zeit, für den Mann wieder zu gehen. Und er geht seiner Wege. Aber er geht mit so einem veränderten Herzen, weil er hat die Atmosphäre von diesem Haus, von dem Freund, von der Wärme, von der Liebe dort, hat er aufgesammelt, die ist in seinem Herzen. Und er geht seiner Wege mit seinem Rucksack und er freut sich schon drauf, direkt am besten morgen gleich wiederzukommen, weil er weiß, wo er hingehört, wo er zu Hause ist, wo er alles abladen kann. Diese beiden Szenen hat Gott mir vor einigen Jahren mal geschenkt, so in Bezug auf mein Gebet, in Bezug auf mein Verhältnis zu Gott, in Bezug auf Bitte, Fürbitte und in Bezug auf Anbetung. Und ich habe irgendwie gespürt, boah, in erster Linie geht es Gott um mein Herz. Er will, bevor er sich um all meine Sorgen kümmert, um alles, was ich mitbringe, um alles Negative auch, will er erstmal mein Herz in seine Gegenwart ziehen. Und ja, wo ist mein Herz besser aufgehoben? Er will mein Herz mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Und Gottes Herrlichkeit sehe ich am besten, wenn ich in die Anbetung gehe. In der Anbetung entsteht Nähe. Wenn ich Gottes Größe betrachte, wenn ich anfange zu staunen, wer Gott ist, wie er ist, wie wunderbar er ist, wenn ich mich umschaue bei ihm und immer mehr entdecke, je intensiver ich gucke, je mehr mein Herz offen ist dafür. Und ja, im Matthäus steht ein Vers im schönen alten Lutherdeutsch: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also es kommt drin, es kommt raus, was drinnen ist. Und wenn ich will, dass Anbetung rauskommt, dann ist es gut, dass ich gucke, was ist denn in meinem Herzen? Und vielleicht ist das Erste, so wie in der Geschichte mit dem Mann, ist das Erste erstmal der Blickkontakt mit Jesus. Und vielleicht ist es dann auch, dass ich spüre, boah, in meinem Herzen gibt es echt so ein paar harte Sachen, ein paar Sachen, die ich vergeben sollte, wo ich Jesus um Vergeben bitten will, damit er das wegnimmt, damit ich Zugang habe, damit ich wirklich einen Blickkontakt haben kann zu Jesus, damit er die Bahn frei ist und offen ist. Dass ich Jesus einfach um Reinigung für mein Herz bitte, dass er kommt mit einem Besen und erstmal den groben Dreck rausmacht, damit ich in seine Gegenwart treten kann. Der Habakuk, ein Prophet im Alten Testament, der sagt, eine Zeit voraus, wo die Erde erfüllt sein wird mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Gleich wie die Wasser die Meeresboden bedecken. Und das ist irgendwie so mein Gebet, dass ich mehr von der Herrlichkeit des Herrn sehen darf, dass mein Herz erfüllt ist von der Herrlichkeit des Herrn. Dass ich Gottes Größe mehr sehen darf, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, dass mir das mehr bewusst wird. Und ich glaube, dann ist die Reaktion darauf, die ist dann nur Anbetung, weil ich glaube, was anderes geht dann gar nicht mehr. Und Gott ist Liebe. Die Bibel, das ist so ein kompletter Liebesbrief von Gott an uns. Da stehen so viele Verse über Liebe drin. Gott ist Liebe. Ich habe dich je und je geliebt, sagt er. Niemand hat größere Liebe als der sein Leben lässt für seine Freunde. Denn wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das sind jetzt nur so ein paar ganz paar rausgezogen aus dieser Fülle von Liebesbeweisen und Liebeserklärungen von Gott. Und ich glaube, Gottes allergrößter Wunsch ist, dass wir seine Liebe einfach annehmen, dass wir uns öffnen, dass wir sie nicht so neben uns auf den Boden runterfallen lassen, sondern dass wir in eine Liebesbeziehung mit ihm eintreten. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und dabei meint er nicht irgendeine Pflichterfüllung, nicht irgendwas, was ich abhaken kann, was ich jetzt richtig gemacht habe, sondern es geht echt um eine Liebesbeziehung. Es geht um Face-to-Face, es geht um Nähe, um eine Herzensbeziehung, um Vertrautheit, um sowas ganz Inniges. Und letztendlich geht es um Intimität. Als ich dieses Stichwort Intimacy with God, ich habe ein paar Predigten dazu gehört, und als ich dieses Stichwort Intimität mit Gott gehört habe, das erste Mal, da bin ich fast rot geworden. Ich habe gedacht, das geht ja gar nicht. Also ich bin gut erzogen und komme aus einem guten Elternhaus und irgendwie war, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein erster Gedanke bei Intimität war irgendwie an Sex. Und ich habe gedacht, strange, das ist hier Blasphemie fast. Aber Intimität heißt eigentlich so viel mehr als nur das Körperliche. Ich habe ein bisschen mal nach Definitionen geschaut Intimität, das ist so das Innerste, das Engste, das ganz Vertraute, eine besonders vertraute Beziehung, ein Zustand tiefster Vertrautheit. Intimität erfordert eine Intimsphäre, einen ganz persönlich besonders geschützten Bereich. Und Intimität braucht Zeit, das geht nicht so schnell. Das ist so ein Vertrauensverhältnis, was wachsen darf, wo ich mir auch Zeit lassen darf, da reinzukommen mit meinem Heiland, mit Jesus. Dass das Verhältnis immer enger wird und ich immer mehr bei ihm landen darf, immer echter werden darf. Und Gott wünscht sich so sehr so eine innige Herzensbeziehung zu jedem von uns. Er will uns an sein Herz ziehen und er will dein Herz durchfluten mit seiner Liebe. Er will dir sein Herz offenbaren und er lädt dich ein, dass eure Beziehung immer tiefer, immer authentischer, immer echter, immer ehrlicher wird. So eine Liebesbeziehung, bei der du weißt, wie sehr du geliebt bist. Und wir sind einfach so liebesbedürftig. Und mit diesem Wissen, dass ich geliebt bin, da habe ich so einen anderen Boden, auf dem ich stehe, so einen anderen Boden, auf dem ich mein Leben lebe. Und ich glaube, genau das will Jesus mir zeigen, wie sehr geliebt ich bin, durch und durch. Der David singt ein Liebeslied für Gott. Er singt im Psalm 18, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und dann beschreibt er seinen Gott. Er beschreibt, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild, der Berg meines Heils, mein Schutz. Oder in der Elberfelder Übersetzung ist es so übersetzt, ich liebe dich, Jahwe. Du bist meine Stärke, mein Fels, mein Schutz, mein Retter, mein Gott, meine Burg, in der ich mich berge, mein Schild, meine Zuflucht, mein sicherer Heil. Es ist eine Beschreibung und er ehrt Gott für das, wer Gott ist. Ich liebe dich, Jahwe. Jesus, ich liebe dich. Anfangs fand ich auch das Gebet echt fremd. Ich habe gemerkt, boah, das ist so romantisch, Sentimentalität, irgendwie so Hollywood, das kann ich doch nicht sagen. Und außerdem, liebe ich denn Jesus wirklich? Beweise ich nicht an jedem Tag, dass mir irgendwas anderes viel wichtiger ist, dass ich viel mehr auf mich, auf mein Ding, auf für mich selber lebe? Darf ich da sagen, Jesus, ich liebe dich? Und ich glaube, Jesus freut sich drüber, wenn ich es ihm sage. Und er sieht auch, dass ich nicht perfekt bin, dass ich es nicht total schaffe, dass ich ihn immer nur menschlich, stückweise liebe. Aber ich glaube, es schafft Nähe. Und Jesus sagt zu mir auch, Birgit, ich liebe dich. Und das sagt er zu jedem von uns. Und ich glaube, er freut sich, wenn ich Jesus meine Liebe auch zeige. Und wenn ich ihm das ausdrücke in Worte, auch wenn vielleicht manchmal meine Worte vorausgehen und meine Seele, mein Herz, mein Leben ein bisschen noch hinterherhinkt und es noch nicht so ganz schafft umzusetzen. Johannes schreibt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und ich glaube, wir dürfen auch wie David unseren eigenen Psalm schreiben und Jesus oder Gott beschreiben, wer er für uns ist. Du bist meine Oase, die Schulter, an die ich mich anlehne. Du bist meine Hoffnung, du bist mein Ruhepol, mein Auftankort. Vielleicht mit den eigenen Worten, was David beschreibt als Burg und Schild und Schutz. Vielleicht sind es heute nicht mehr unsere Worte, aber wir dürfen unsere eigenen Worte finden. Und dazu fiel mir auch die Frage von Jesus an Petrus ein. Jesus fragt ihn, hast du mich lieb? Es geht um die Liebe. Und es geht darum, bei Gott erstmal anzukommen, erstmal meinen Rucksack im Treppenhaus abstellen und erstmal ankommen, erstmal in die Anbetung gehen. Es gibt ein ziemlich steiles Zitat, Anbetung geht immer. Und ich finde es klasse, ich finde es echt steil, Anbetung geht immer. Und ich behaupte nicht, dass ich selber in jeder Situation schaffe, meinen König anzubeten. Aber ich merke, dass es ein Wunsch von mir ist, dass es echt so eine Sehnsucht ist, in einem Lebensstil der Anbetung zu leben. Dass Anbetung so ist, wie es atmen, dass es zu mir gehört, dass es so ist wie mein tägliches Brot, was ich einfach schon halbautomatisch einfach mache, weil es dazugehört, dass es selbstverständlich ist. Anbetung geht immer, weil es bei der Anbetung nicht um mich geht, nicht um meine Situation, nicht um meinen ganzen Dreck, um meinen ganzen Müll, um was ich alles trage, schleppe. Darum geht es nicht, sondern bei der Anbetung geht es auf Jesus schauen, auf Gott schauen, meinen Blick zu heben auf ihn, zu öffnen. Und wenn ich auf Gott schaue, dann habe ich immer Grund zum Anbeten, weil Gott einfach immer gut ist, weil er immer treu ist, weil er immer Geduld hat mit mir, weil er mich immer lieb hat. Und heute Morgen im Morgengebet um 9 Uhr, da hatte jemand dieses Bild, die Geschichte plötzlich vor Augen von Petrus, der auf dem Wasser gehen darf. Und solange wie er Jesus fixiert, wie seine Augen auf Jesus gerichtet sind, solange geht er über den Wellen, solange schafft er das. Und sobald er runterguckt, sinkt er auch mit runter ein. Aber auch für ihn galt es, Anbetung geht immer, solange sein Blick auf Jesus Christus ist, kann er oben drauf laufen, ja. Und David schreibt, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Den Herrn will ich preisen, beständig soll mein Lob in meinem Munde sein. Und was ist, wenn ich gerade irgendwie nicht loben kann? Wenn ich den Weg in die Anbetung irgendwie nicht schaffe? Ich glaube, wir sollen und wir dürfen all unsere Nöte, all unsere Sorgen, unsere Fürbitten zu Gott bringen. Auch dazu gibt es ganz viele ermutigende Verse in der Bibel. All eure Sorgen werft auch auf ihn. Ich darf sie Gott echt wie den vollen Rucksack vor die Füße werfen. Ich darf sie ihm abgeben. Ich soll sie ihm abgeben. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt all eure Anliegen im Gebet mit Bitten und Danksagung vor Gott, schreibt der Paulus an die Philipper. Und ich darf ihm alles geben und es ist so gut, dass ich es nicht länger mit mir rumtrage. Und ich darf auch in jeder Situation wissen, dass mich nichts von seiner Liebe trennen kann. Ich darf wissen, dass ich geliebt bin durch und durch, dass ich so kostbar bin, dass du so kostbar bist für Jesus, dass er wert war, sein Leben einzusetzen. Und ich meine, das ist schon der Hammer, oder? Das ist für viele schon so normal, man hört es immer wieder. Und wenn ich mir das echt vorstelle, finde ich es immer wieder neu den Hammer und Grund anzubeten, dass Jesus sein Leben für mich eingesetzt hat, weil ich so wertvoll bin, weil du so wertvoll bist. Und es ist einfach Grund, ihn anzubeten. Es gibt so viele tolle Bibelverse. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Das darf der Jesaja sehen und spüren und schreiben. Paulus schreibt, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? So wie Jesus das Gleichnis erzählt von dem Vater mit seinen Söhnen und der Vater sagt zu dem Sohn, alles, was mein ist, ist dein. Ey, unser Gott ist ein großzügiger, reicher Gott, der nicht zurückhält, der nicht geizig ist, sondern alles, was sein ist, ist unser. Wir dürfen da reintreten, wir dürfen sein, in diesem wunderbaren Haus zu Hause sein. Ja, vielleicht habe ich echt gut reden, weil ich keinen Krieg erlebt habe bisher. Ich habe keine Folter durchmachen müssen. Ich habe keinen schweren Verlust erlebt. Ich habe keine schlimmen Krankheiten durchgemacht. Aber ich glaube trotzdem, ist es gut, schon in guten Zeiten auch Anbetung zu lernen. Denn wenn schlechte Zeiten kommen, glaube ich, komme ich leichter rein, wenn ich es in den guten Zeiten schon gelernt habe und geübt habe und da schon drin bin. Der Masoud und ich, wir leiten gemeinsam für einige Iraner einen Jüngerschaftskurs, komm, folge mir nach. Und wir sind gerade bei Lektion 9 und da stehen immer wieder wahre Zeugnisse drin. Und Lektion 9 ist überschrieben mit Gründe für Verfolgung. Und ich möchte euch einen Tatsachenbericht vorlesen, der mich sehr berührt hat. In den 70er Jahren verfolgte die Regierung von Kambodscha die Nachfolger Jesu. Ein Christ mit Namen Haim wurde mit seiner ganzen Familie gefangen genommen. Er wurde gezwungen, ein großes Grab auszuheben. Haim kniete mit seiner Frau und seinen Kindern am Grab nieder, um zu beten. Er tröstete sie mit den Worten: Wir sind jetzt für kurze Zeit hier am Grab versammelt, aber bald werden wir für immer im Paradies um Gottes Thron sein. Und während die Körper der Opfer ins Grab fielen, stiegen die Seelen hinauf zu dem Ort, den ihr himmlischer Vater für sie vorbereitet hatte. Und ich habe gedacht, boah, was für eine grausame, schreckliche Situation. Das will keiner erleben und das will ich eigentlich auch gar nicht hören, weil ich es zu schlimm finde. Und dieser Mann, der seine Kinder, seine Familie nicht retten konnte und sich selber auch nicht. Und er hat am Grab gekniet und konnte in die Anbetung gehen, weil er wusste, wir sind jetzt hier am Grab, aber bald bei Jesus. Und da ist der Thron Gottes und da darf ich sein. Wow, was für ein Zeugnis. Und wenn er es schafft, in seiner Situation seinen Blick auf Gott zu richten, das macht mir so Mut in meiner Situation, wie auch immer, wo ich gerade bin, auch echt meinen Blick auf Gott zu richten. Ja, Anbetung als Lebensstil. Und ihr merkt vielleicht, ich habe da echt so eine Sehnsucht nach und ich möchte gerne diese Sehnsucht befeuern und mit euch teilen, dass wir echt da in so einen Lebensstil reingehen. Anbetung ist der Ort, wo ich Gott begegne, wo ich staune über seine Größe, über seine Allmacht, über seine Vollkommenheit. Da komme ich echt ins Schwärmen, so wie jemand von seinem Verliebten schwärmt, weil der einfach toll ist, weil der einfach genial ist, weil der einfach so klasse ist. Und was für ein Privileg, diesen Gott zu kennen, bei diesem Gott sein zu dürfen. Und es sind Wahrheiten, die ich ausspreche, die ich proklamiere, auch wenn vielleicht meine Seele noch ein bisschen Zeit braucht, hinterherzukommen. Aber in der Anbetung rücken die Proportionen zurecht. Und da wird manchmal echt auch Unwichtiges unwichtig. Und ja, vor der Größe Gottes levelt sich manches aus. Weil ich weiß, es gibt einen Gott, es gibt einen Sieger, es gibt einen, der über allem steht und der letztendlich den Sieg hat und ich darf auf seiner Seite sein. Ich weiß jetzt schon, in welchem Team ich bin, beim großen Spiel des Lebens hier, dass ich im Siegerteam sein darf, wenn ich bei Gott bin. Und das ist Grund zum Anbeten, zur Freude, oder? Amen. Ja, letztendlich geht es Gott um unser Herz. Es geht nicht, Listen abzuarbeiten. Und ich finde es spannend, auch so bei der Zeit, die ich mit Gott verbringe. Manchmal habe ich da so eine, oder über Jahre hatte ich so eine Routine, so Losung lesen, Bibeltext lesen, Gebete sprechen. Und ich finde es auch spannend, einfach mal zu fragen, Jesus, was willst du heute in dieser Zeit, die ich habe, egal ob es jetzt eine Viertelstunde oder eine Stunde ist, was ist denn heute dran? Und vielleicht ist heute dran, mich hinzuknien auf meinen Fußboden ins Wohnzimmer. Vielleicht ist es dran, Musik anzumachen und ein Lied zu hören. Vielleicht ist es dran, mitzusingen. Vielleicht ist es dran, die Losung zu legen oder irgendwo wild in der Bibel aufzuschlagen und das zu lesen. Oder Jesus hat mir was anderes aufs Herz gelegt. Also es ist schön, in so eine lebendige Quality Time mit Jesus einzusteigen. Oder auch, was machst du nachts, wenn deine Gedanken wandern? Wandern sie zu den Sorgen, zu den Problemen, zum Kreislauf und sie kreisen immer tiefer. Und ich weiß, es gibt hier so tolle Zeugnisse von uns, von Leuten, die viel nachts wach liegen, die nicht so einen gesegneten Schlaf haben, wie ich ihn meistens habe. Und die diese Zeit nachts mit Gott verbringen, die echt ihren Blick, ihre Gedanken nach zu Gott ausrichten, die in die Anbetung gehen, die Lieder singen, die Predigten hören, die einfach Zeit nachts mit Gott verbringen und dadurch so gesegnet werden. Ja, ich kann Intimität, ich kann eine Liebesbeziehung mit Gott nicht machen, aber ich kann mich danach ausstrecken und ich kann Sehnsucht danach haben. Oder vielleicht auch nur mit der Sehnsucht nach der Sehnsucht beginnen, so wie Per und Ira es mal gesagt haben ganz am Anfang. Und es ist die Gnade des Hungers, darum zu bitten, dass Gott mein Herz ganz neu in seine Nähe zieht. David beschreibt es im Psalm 42 und 63 so genial. Er findet Worte, er schreibt: Gott, du bist der Gott, nach dem ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Nach dir verlangt mein ganzer Mensch. Meine Seele lechzt nach dir, Gott, nach dem lebendigen Gott. David hat da echt so eine Sehnsucht nach Gott. Ein Hunger, da ist echt ein Verlangen nach dem lebendigen Gott. Und wenn er einen Wunsch frei hätte, wenn so die gute Fee zu David käme und ihm einen Wunsch erfüllen würde, dazu sagt er: Eins habe ich vom Herrn erbeten, eins, und danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Wie der Mann, der in dieses Haus reinkommt zu seinem Freund, der anschaut die Freundlichkeit des Herrn, der wohnt im Tempel Gottes und dann einfach automatisch in der Anbetung ist, weil es irgendwie gar nichts anderes gibt dann. Anbetung ist mein Blick von mir weg auf Gott zu richten, in Gottes Gegenwart einzutreten, in den Raum der Gnade. Und brauchen wir nicht alle Gnade? In den Thronsaal Gottes, mir einfach Zeit nehmen, die Schönheit Gottes zu bewundern. Und das wollen wir jetzt auch gleich machen. Wir wollen gemeinsam in die Anbetung gehen. Und ja, ich will die Freiheit aussprechen, euren Körper mitzunehmen in die Anbetung. Und für manche ist es vielleicht befremdlich, wenn manche Leute die Hände heben. Und mir hat es mal geholfen, also ich kann mich noch gut daran erinnern, als meine Kinder klein waren, die standen oft vor mir so und haben mich angeguckt. Und es war einfach diese Bitte: Oh, pick me up, nimm mich hoch, Papa, Mama, nimm mich hoch. Und ich natürlich habe ich sie oft hochgenommen. Und ich finde es so ein schönes Bild, dass ich genauso vor meinem himmlischen Papa stehen darf und sagen: Oh Gott, nimm mich an dein Herz, nimm mich hoch, ich stehe hier. Oder auch jemand anders hat es so gut ausgedrückt. Er hat gemeint, es ist wie ein Trichter. Wie: Gott, füll mich. Das ist wie ein Trichter und ich bitte: Füll mein Herz, füll meinen Mund, füll meine Blicke, füll meine Gedanken, füll einfach meinen ganzen kompletten Körper, füll mich, Gott. Oder auch dieses einfach Hände erheben, wie bei Kinderspiel hier, Pistole, Hände hoch, wo ich sage: Ja, ich lasse alles fallen. Ich lasse alles fallen, ich ergebe mich, I surrender. Ich lasse meine eigene Rechtfertigung, mein eigenes Gutsein, meinen eigenen Stolz, ich lasse alles los. Ich habe keine Waffen mehr, ich habe nichts. Ich habe einfach nur den Blick zu dir, Gott. Ja, vielleicht hilft es einem, den Körper mitzunehmen und fühlt euch da frei. Oder wer sich hinknien will, auch das finde ich manchmal so ein tiefer Ausdruck, meinen Körper mit einzubeziehen. Und Gott hat uns geschaffen als Körper, Geist und Seele. Wir sind nicht nur hier oben und auch nicht nur Mund, sondern wir sind alles. Ja. Ich möchte am Ende der Predigt gern noch einfach beten mit uns, für uns. Und die Musikband kann schon mal auch nach vorne kommen, damit wir danach direkt in die Anbetung starten könnte. Wer mag, kann gerne auch dazu aufstehen zum Gebet. Und wer möchte, kann auch leise in seinem Herzen einfach mitsprechen. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen wohnen hast, dann ist es das Beste, dass du ihn einlädst. Und es kann mit ganz schlichten Worten geschehen. Jesus, ich habe Sehnsucht danach, dich kennenzulernen. Ich kenne dich bisher nur vom Hörensagen, von der Ferne, aber ich wünsche mir eine Beziehung mit dir. Bitte komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld und alles, was zwischen uns steht, und fülle mein Herz mit deinem Heiligen Geist. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, aber spürst, boah, da geht noch mehr und ich habe Sehnsucht danach, dann drück das aus. Jesus, ich habe Hunger nach mehr von deiner Gegenwart in meinem Leben. Bitte vergib mir, wo meine Liebe zu dir erkaltet, wo sie lau geworden ist oder wo mir deine Liebe egal geworden ist. Ich gebe dir mehr Raum. Ich wünsche mir eine tiefere eine tiefer werdende Liebesbeziehung zu dir. Ich vertraue dir, Jesus. Du bist der König. Du bist der gute Hirte meiner Seele. Du bist der ewige und allmächtige Gott. Ich bete dich an. Du bist wunderbar. Amen.